Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Sebastian.
Hallo Andi.
So, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen weniger Tonprobleme als beim letzten Podcast vergangene Woche. Du bist jetzt, wir haben gerade darüber geredet, jetzt in den USA weitergefahren. Wo bist du jetzt konkret?
Ich bin jetzt in Astoria, Oregon an der Pazifikküste gelandet. Also knapp 1000 Meilen, über, also 1400 Kilometer weitergezogen als vorher. War relativ spontan und ja, mal schauen wir mal, wie es hier wird.
Und wie ist da bei dir das Wetter?
Das Wetter ist gut. Oregon soll ja sehr regnerisch sein. Und eine der Hauptattraktionen, die auf diesem Campingplatz vorgeschlagen werden, ist Stormwatching. Aber es geht noch. Also gerade scheint die Sonne und es ist ein schöner Sommertag.
Ach schön. Ja, hier hatten wir jetzt auch einen ganz schönen Tag. Wir zeichnen jetzt am Dienstag, den 4.9. auf. War auch ein schöner Tag in Frankfurt. Wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, habt ihr am Freitag eure Zelte abgebrochen und seid jetzt dann quasi übers Wochenende dorthin gefahren?
Genau. Wir sind gestern spätabend hier angekommen, Samstagmittag losgefahren. Die Strecke schafft man sicherlich auch schneller, aber da unser Van auch noch zweimal zusammengebrochen ist, bin ich ganz froh, dass wir es noch geschafft haben.
Was heißt denn zusammengebrochen?
Wir haben wohl ein Problem irgendwie mit, kein Autofachmann, aber wir haben wohl irgendein Problem mit Benzinfilter, Benzinleitung, sonst irgendwas, was dazu führen kann, dass man das Gaspedal drückt und nicht passiert und das Auto dann ausgeht. Das ist uns zweimal passiert. Und einmal fast auf einer stark befahrenen Brücke mitten Downtown Portland auf der mittleren Spur. Da hat es aber zum Glück gerade noch, haben wir es so geschafft.
Und es hört sich nach Murphys Gesetz an, wenn er da liegen geblieben wäre.
Ja, yeah, genau. Aber nee, das eine war sogar kurz vor einer Raststätte gewesen. Und wir haben es auch mit den letzten Meter reinrollen geschafft.
Okay. Während ihr unterwegs wart, ist ja hier in der Heimat einiges passiert. Wir hatten am Freitag, ist das Bundesliga-Transferfenster geschlossen wurde. Da wurde quasi last minute Kevin Trapp verpflichtet, als Überraschung. Dann gab es die Europapokal-Auslosung am Freitag, darüber können wir dann auch gleich reden. Am Samstag dieses, das Bundesligaspiel, erste Heimspiel der Saison gegen Werder Bremen. Und was hast du davon mitbekommen? Was interessiert dich jetzt brennend? Was möchtest du über das Spiel wissen?
Also ich habe, Samstag habe ich ja noch gearbeitet in Wyoming. Das heißt, es war quasi wie die Woche zuvor. Bin mit dem Golfcart durch die Gegend gefahren, während die Eintracht gespielt hat, und ich habe den Live-Ticker verfolgt, immer dann, wenn ich Internet hatte. Habe eigentlich nur das mitbekommen, was wirklich auch im Live-Ticker zu lesen war und was man dann später online lesen konnte. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in der 90. Minute, als die meisten Spiele schon abgepfiffen waren, rausgeguckt hatte und dann hieß es sieben Minuten Nachspielzeit oder sechs.
Sieben Minuten, ja.
Ja, sieben Minuten und Bremen macht jetzt gehörig Druck, wo schon vorher zu hören waren, dass mal die Eintracht Druck gemacht hat und dann aber in den Schlussminuten, dass Bremen jetzt gehörig Druck macht. Und das war ein bisschen so wie, wenn man früher Videotext immer auf diese magentafarbene Zahl geguckt hat, ob die sich bewegt. Hat mich auf jeden Fall erinnert, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe und bin dann nochmal ins Spiel reingegangen und dann stand dann noch irgendwie da, gelingt Bremen den Lucky Punch, und dann die nächste Nachricht nach dem nächsten Aktualisieren war, da ist er.
Hm. Ja. Ja, super.
Dann habe ich es schnell ausgemacht und habe weitergearbeitet.
Ja, das, da war auch im Stadion Totenstille. Also es war ja schon so, dass Willems dann nach der Tätigkeit, der hat ein prima Spieler, so eine, ich habe es im Stadion tatsächlich nicht gesehen, und ich habe die Aufregung an der Bremer Bank gesehen und das Ganze drumherum, dann die rote Karte, also muss schon was Krasses gewesen sein. Und ähnlich wie du dann mit dem Golfkart dann weitergefahren bist, nachdem das Ergebnis dir bekannt war, bin ich schnell aus dem Stadion und habe auch überhaupt keine Bilder mehr von dem Spiel gesehen. Also ich kann nur das schildern, was ich im Stadion gesehen habe, und das ist nicht dann nochmal irgendwie quasi validiert durch nochmal ein Fernsehberichterstattung, die ich gesehen habe. Ich habe die Bundesliga dann für ein restliches Wochenende schlicht und ergreifend ignoriert. Ja. Und er hat wohl den Mitspieler eine gescheuert, oder Quatsch, den Mitspieler, den Bremer Spieler eine gescheuert, ist aber wohl vorher provoziert worden. Und heute kam auch das Urteil, er ist für 3 Spiele gesperrt. Wogegen die Eintracht Stand jetzt auch Einspruch einlegen wird. Ob da große Chancen sind, weiß ich nicht. Ja. Problem war natürlich, dass das eine ganz spielentscheidende Szene war, weil dann die nächsten 60 Minuten wir nur noch mit 10 Mann weiterspielen konnten. Und ja, es gab da natürlich leider Gottes auch einige verletzungsbedingte Auswechslungen. Mhm. Zuallererst, jetzt muss ich mal gucken, in welchen Minuten das war. Genau. In der 11. Minute, also schon, kam Entica für Salcedo. Aktueller Stand: Salcedo wird mindestens 3 Monate verletzt ausfallen.
Gut, das heißt Rückrunde frühestens, ne? Eigentlich.
Heißt frühestens so. Rückrunde. Denn wenn wir haben jetzt den 4.9., wenn wir jetzt 3 Monate draufzählen, ja, frühestens Rückrunde quasi erstmal. Wir können hoffen, wenn er im Trainingslager in der Winterpause dabei ist. Übrigens geht es nach Florida, da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Ja, dann kam Endika rein, der 19-jährige Franzose, der mir schon in Freiburg sehr gut gefallen hat. Und ich muss auch sagen, der hat ein sehr, sehr geiles Spiel abgeliefert. Die ersten Minuten natürlich ein bisschen unsicher noch, ein bisschen nervös, ganz klar. Hallo, wie alt ist der? Und der hat sich immer mehr zur Bank entwickelt, also wirklich ein gutes Auge, ein feines Stellungsspiel, sehr, sehr zweikampfstark. Die Bälle sind zum Mitspieler gekommen, was in der Fußball-Bundesliga übrigens ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, wo öfters mal ein 2-Meter-Pass nicht ankommt und gerade bei der Eintracht nicht. Also war schon sehr stark, aber du hast natürlich jetzt dann schon das Problem gehabt, dass Willems dann die rote Karte vom Platz flog, Salcedo raus musste. Kurz nach der roten Karte kam Tavata für einen sehr, sehr blassen Nikolai Müller rein, sodass du schon ab der 35. Minute eigentlich keine Chance mehr hattest, jetzt von der Bank aus groß noch in das Spiel einzugreifen. Ja. Das 1:0 für die Bremer war im Stadion, wurde abseits angezeigt, also war dann eigentlich klar für uns alle, kein Tor wegen abseits, aber dann wieder Gemurmel und Unklarheiten, Kevin Trapp will den Ball abschlagen und der Schiri sagt Stopp, und dann kam dann auf einmal der Videobeweis, das Tor zählt. Das war natürlich wieder so, gerade weil jetzt eine Woche lang hier nur Videobeweis das Thema war, auch jetzt wieder so ein bisschen der Abturner im Stadion, weil du sitzt da im Stadion und weißt überhaupt nicht, was los ist, ja?
Ja.
Nach der Halbzeit kam die Mannschaft wieder ganz gut raus, sehr, sehr stark, also kannst der Truppe kämpferisch da überhaupt keine Vorwürfe machen. Ich finde auch spielerisch nochmal eine Steigerung gegenüber dem Freiburg-Spiel. Dann gab es einen klaren Elfmeter, als Gacinovic allein auf das Tor zulief und wurde von Pavlenka umgerissen. Pavlenka ging dann verletzt raus und Gacinovic kurze Zeit später auch. Den Elfer verwandelte Allaire. Und da wissen wir auch bei Allaire, das ist seine große Stärke, Elfmeter. Das ist dann auch eine Bank, und den hat er auch sehr sicher verwandelt.
Das wird, die Aussage wird ja auch irgendwann nochmal vorgespielt werden.
Oh, danke, danke. Und dann war eigentlich so, dass aufgrund unserer kämpferischen Leistung mit einem Mann weniger und den verletzungsbedingten Ausfällen, sodass er überhaupt nicht mehr auch eingegriffen werden konnte von der Bank aus, zumindest personell nicht, war das eigentlich ein hochverdientes Unentschieden, bis dann die 97. Minute kam. Im Stadion fand ich diesen Freistoß albern. Ich weiß jetzt nicht, wie das nach Betrachtung der Fernsehbilder wirkt, aber ich habe jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, dass der Freistoß, also die einen sagen, der Freistoß war ein Witz, die Entscheidung, die anderen sagen, kann man geben oder muss man sogar geben. Und den haben die natürlich dann auch sehr gut geschossen und gegen den Winkel rein. Und ob jetzt der Trapp noch eine Teilschuld hat, weil ihm jetzt einfach die Spielpraxis fehlt, ich wage das wirklich jetzt als Stadionbesucher überhaupt nicht zu beurteilen. Ja. Unterm Strich, wie gesagt, sehr, sehr ärgerlich, dass wir einen verdienten Punkt nicht mitnehmen konnten. Trapp hat war jetzt vielleicht noch nicht der Trapp, den wir vor 2 Jahren bei der Eintracht hatten, oder mittlerweile 2,5 Jahren. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, über 2 Jahre, ne? Wann kam Radetzky? Radetzky hat wie viele Jahre bei uns gespielt? 3 Jahre? Oh, schon über 3 Jahre. Ja, über 3 Jahre. Ja. Mein Gott, wie die Zeit rennt. Über 3 Jahre, ja. Trapp war 3 Jahre weg. Ist ja interessant. Ja, war aber schon so, dass man, wenn die Bälle in den Strafraum kamen, dass man da schon das Gefühl hatte, wir haben da hinten einen Torhüter, der dann eine gewisse Souveränität und Ruhe ausstrahlt und das natürlich sich dann auch auf die Zuschauer bzw. auf mich auf dem Platz ausgewirkt hat. Jetzt kann man natürlich fragen, musste der Trapp-Transfer sein? Ja.
Was sagst du denn dazu?
Ja, ich hätte jetzt nach dem Freiburg-Spiel gesagt, nein, musste nicht sein. Weil Renault hat mir in Freiburg sehr, sehr gut gefallen. Er hat vielleicht auch die eine oder andere Unsicherheit gehabt in der Strafraumbeherrschung. Das ist jetzt in den Spielen, die ich mit ihm für die Eintracht gesehen habe, ist mir das schon aufgefallen, dass das nicht unbedingt seine Stärke ist, die Strafraumbeherrschung. Offizielle Lesart ist allerdings Kniebeschwerden, die er hat. Das war auch der Grund, dass er die komplette Vorbereitung im Prinzip bis zum Supercup-Finale gegen Bayern München überhaupt nicht teilnehmen konnte. Und jetzt kam nochmal in der Frankfurter Rundschau, stand das, glaube ich, hervor, dass er vor 3 oder 4 Jahren, ich glaube 4 Jahren, auch schon wegen Kniebeschwerden quasi mal eine ganze Saison ausgefallen war. Also hier wohl die Eintracht einfach Angst hatte oder einen Unsicherheitsfaktor dann dieses Knie sieht, um damit in eine Saison zu gehen mit einer Doppelbelastung. Und offenbar, das weiß ich natürlich auch nicht, weil es werden überhaupt keine Zahlen genannt, offenbar war jetzt Trapp so ein Schnäppchen, dass du gar nicht Nein sagen kannst. Ja. Aber unsere Baustellen sehe ich trotz allem noch woanders. Und die sind nach wie vor vorhanden.
Ja, also ich finde die Verpflichtung auch sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe ja schon, letzte Woche war das, glaube ich, meine Meinung zu der Wichtigkeit und dass man einen guten Torhüter hat, meine Meinung geäußert und das als nicht so wichtig angesehen. Ich hätte es auch lieber gesehen, Renault noch eine Chance zu geben. Ich meine, ich bin Kevin Trapp überhaupt nicht böse, irgendwie wegen seinem Abgang oder sonst was. Ich musste einfach machen. Aber ich sah es einfach nicht als notwendig an und habe auch ganz andere Baustellen gesehen, die wir nicht geschlossen haben und ich eigentlich ganz darauf gewartet habe, dass auf dem Transfermarkt was passiert. Und mich sehr überrascht, dass überhaupt nichts passiert ist. Dass sie auch keine Spieler losbekommen haben. Und wegen den Kniebeschwerden, denke ich mir, irgendwie mit hätte man das nicht bei der Verpflichtung schon wissen müssen. Zusätzlich noch, was ist eigentlich mit unseren anderen Torhütern jetzt alles? Also ich habe da jetzt auch nicht so drüber gelesen. Aber ich meine, wir haben ja auch noch Liedwald und Zimmermann hinten dran. Das ist ja, den traut man ja anscheinend auch überhaupt nicht zu, wenn ich das so richtig lese.
Ja, die Vermutung liegt in der Tat leider nah. Also das ist auch das Erstaunliche. Die Transferpolitik in diesem Sommer hinterlässt schon so den ein oder anderen anderes Fragezeichen. Ja.
Ja.
Wiedwald habe ich zum Beispiel, hat mir, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen, hatte ich eigentlich als Trapp-Ersatz, der hat ja 4 oder 5 Spiele mal als Trapp verletzt war, ausgefallen war, gespielt und habe ich eigentlich sehr, sehr gut in Erinnerung. Das hat er bei Leeds nicht bestätigen können und auch jetzt nicht in den Spielen, die er für die Eintracht absolviert hat in der Vorbereitung. Ja, aber das hätte man vielleicht auch ein bisschen vorher wissen können, denn wir hatten ja auch darüber dann Rätsel, beziehungsweise war ja auch ein bisschen Rätsel, wieso Zimmermann die Nummer, also in Freiburg auf der Bank saß, ob Wiedwald verletzt war oder sowas. Und so wie es aussieht, saß Zimmermann leistungsbedingt auf der Bank. Also Wiedwald ist keineswegs verletzt. Und dann ist natürlich auch die Frage, kann man sowas nicht vorher erkennen? Ja, muss man den Torhüter holen, der dann sogar noch, ich will jetzt nicht sagen schlechter, aber schwächer oder jetzt in dieser Phase, in der wir aktuell sind, wo dann Zimmermann sogar noch vor ihm ist, ja. Jetzt wird noch ein Torhüter gut. Wir haben jetzt übrigens 5 Torhüter im Kader. Das sorgt doch so ein bisschen für Verdutztheit.
Absolut. Und dazu kommt auch noch zusätzlich, ich glaube, es war Bobic und nicht Hübner, der es gesagt hat, aber jedes Mal, wenn irgendwie ein Name von einem ehemaligen Spieler gefallen ist, der sich bei seinem aktuellen Verein nicht wirklich durchsetzen konnte, Stichwort zum Beispiel Rode oder sowas, und Bobic darauf angesprochen wurde, hieß es immer, ich halte nichts davon, alte ehemalige Spieler zurückzuholen.
Ja, du sagst es.
Und ja, das ist was, wenn da halt sowas gesagt wurde und das ist gar nicht so lange her, und dann diese Aktion kommt, dann stehe ich schon etwas verdutzt da.
Ja, zu Recht. Also hier auch der Widerspruch von Freddy Bobic. Passt alles nicht so genau. Gut, auf der anderen Seite jetzt rein sportlich und so leid es einem dann im Renault, der als Nummer 1 geholt worden ist, auch leid tut. Also jetzt für diesen menschlichen Aspekt außen vor. Und dass wir irgendwie zurzeit ein offenbar etwas anderes Klima bei der Eintracht haben, was so auch die menschliche Komponente betrifft, denkt man nur in die Trainingsgruppe 2, ja, fand ich oder findet eigentlich keiner so richtig glücklich. Das ist eher ein Armutszeugnis für uns.
Die wurde
Ja,
jetzt aufgelöst, habe ich
die wurde
gelesen.
jetzt zwangsweise aufgelöst, ja. Ich kann dir auch gleich sagen, wieso. Ja, das sind schon so paar Ungereimtheiten oder ich sag mal so kleine Geschichten. Was heißt, sind die überhaupt klein? Das ist die Frage. Wo man so wo man als Fan oder unser eins einfach nicht so das beste Gefühl hat. Gerade weil wir auch, denk an Niko Kovac, denk da dran an Niko Kovac, wie er in Nürnberg zuerst an die niedergeschlagenen Nürnberg-Spieler gegangen ist und die aufgemuntert hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob Kovac zum Beispiel so eine Trainingsgruppe 2 geduldet hätte. Ja, muss das sein? Und jetzt ist zum Beispiel der Widerspruch, Adi Hütter sagt, der Kader ist definitiv zu groß, um mit, weiß ich nicht, allen Spielern taktisch und wie auch immer die Saison vorzubereiten. Stand heute sagt er, naja, ist gut, wenn wir einen großen Kader haben, damit wir durch die Saison kommen. Also da verdrehst du wirklich die Augen teilweise. Ist natürlich so, Salcedo verletzt, Willems gesperrt. Dann Rebic, weiß kein Mensch, was mit ihm los ist. Die beste Nachricht ist eigentlich, dass Rebic heute wieder trainiert hat, allerdings alleine, nicht mit der Mannschaft zusammen, aber wenigstens hat er mal gegen den Ball getreten. Ja, und dann hast du die Spieler nicht wettbekommen. Also Kamada ist noch auf dem letzten Drücker weg. Dann ist noch der, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, Kavar. Der talentierte U21-Spieler aus Bosnien-Herzegowina wurde jetzt auch nochmal verliehen. Ganz komisch auch, wenn wir wissen, dass wir auf den Außen so ein bisschen personelle Sorgen haben. Vielleicht nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Quantität, weil wir natürlich jetzt auch diese Doppelbelastung haben, dass dann Blum quasi noch auf dem letzten Drücker vertickt worden ist, obwohl der ja eigentlich zum Stammpersonal unter Adi Hütter gehört hat. Ja, jetzt können wir froh sein, dass Fabian nicht gewechselt ist, aufgrund dieser etwas komischen Geschichte mit Fenerbahce. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der war ja quasi schon alles handelseinig unterschrieben und so weiter und so fort. Und dann hat Fenerbahce einen Rückzieher gemacht. Offizielle Lesart, er ist nicht durch den Medizincheck gekommen. Stendera hat sich wohl weit und breit kein Verein für ihn interessiert, oder war jetzt wenigstens kein Verein dabei, wofür sich dann Stendera interessiert hat. Ogota ist das komplette Rätsel, weil Hannover 96 wollte ihn wirklich ernsthaft haben. Er wäre in Hannover auch Stürmer Nummer 2 hinter Harnik gewesen, oder war sogar Hannover noch vor Harnik an ihm dran? Ich weiß es nicht. Also er wäre auf jeden Fall im Ranking, im Stürmer-Ranking bei Hannover deutlich besser dran gewesen als hier, wo er hinter Alea ist, wo er hinter Jovic ist und wo er auch hinter Paciencia wahrscheinlich ist. Also bestenfalls Stürmer Nummer 4. Und der Trainer wird im Zweifel, wenn Rebic fit ist und die anderen drei Stürmer würden ausfallen, wahrscheinlich noch Rebic eher in Sturm stellen als jemals nur Ogota. Also Ogota wird die Saison, da ist sich jeder einig, auf der Tribüne verbringen. Und es ist ein völliges Rätsel, wieso der das Angebot von Hannover 96 nicht angenommen hat. Zumal ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er Hannover so deutlich weniger verdienen würde als in Frankfurt. Aber gut, das sind so kleine Fragezeichen, wo du dich dann auch wunderst, wie ein Spieler tickt. Ja. Denn ja, ist
Ja,
nach der Saison ist er verbrannt. Also ich weiß nicht, wer ihn haben will nach der Saison, ja.
also Herr Gotter verstehe ich auch überhaupt nicht, warum er den irgendwie nicht losbekommt, warum kein Zweitligist den irgendwie haben will, zur Not irgendwie ausleihen oder so. Ich meine, das kann er nicht wollen, das kann die Eintracht nicht wollen. Und Stendera ist dasselbe, da hieß es ja noch, dass er so unglaublich gut bei der Eintracht verdient, dass er quasi Probleme hätte, einen anderen Verein zu finden. Aber ich meine, dann frage ich mich auch, dann frage ich zum einen, warum verdient er dann so verdammt gut bei uns? Und zum anderen, warum kann er selber nicht so krasse Abschnitte machen? Also ich meine, es geht um seine Zukunft und seine Karriere. Und das heißt, dass er in seinem Alter einfach spielen muss.
Ja, richtig. Er muss einfach spielen.
Das ist auch irgendwie noch das Problem, was wir auch schon mal angesprochen hatten. Wir haben ein Spielsystem von Hütter, mit dem er mit Bayern Meister geworden ist, was definitiv nicht zu unserer Mannschaft passt, also mit diesen Spielern, weswegen ja auch sowas wie Stendera und Fabian aussortiert wurden, weil sie eben keine aggressiven, schnellen Mittelfeldspieler sind. Aber wir haben auch kaum aggressive schnelle Mittelfeldspieler. Da hatten wir zum Beispiel, da haben wir nun Rebic und Wolfgang. Ja, und jetzt ist es irgendwie, hatte ich ja schon mal auch die Angst angedeutet, die sich jetzt verstärkt hat mit, ist Hütter schlau und gut genug, das Spielsystem zu ändern und anzupassen mit dem Spielermaterial, was er hat? Das ist die Frage, die wir uns, glaube ich, in den nächsten Wochen häufig stellen werden. Vor allem, wenn es nicht klappt.
Richtig, ja. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.
Haben wir dann, also ich meine, wir haben es letztes Jahr mit Bosch und Dortmund zum Beispiel gesehen, da hatten wir jemanden, der stur sein Spielprinzip durchgezogen hat, egal was für ein Spielermaterial er hat, und es grandios gescheitert in Dortmund. Ich hoffe nicht, dass es bei uns auch so sein wird.
Ja, das, klar, das hoffe ich auch nicht. Die Gefahr besteht natürlich, ne? Die Gefahr besteht, weil eine Garantie gibt es nicht. Es ist, wie gesagt, spielerisch schon im Vergleich zum Freiburg-Spiel schon wieder ein Tick besser gewesen. Ich muss auch sagen, wen ich sehr, sehr stark fand, war Toro. Toro, der ja schon quasi nach der Vorbereitung so als Fehleinkauf galt, weil von der spanischen zweiten Liga und bla bla bla, wie kann ein Zweitligist jetzt hier gleich Bundesliga spielen, war bärenstark. Er hat Tempodefizite, die er aber in seinem Zweikampfverhalten, in seiner Kopfballstärke und so noch ganz gut ausgleicht. Also war schon auf jeden Fall ein besserer Spieler gegen Bremen. Also man hat schon noch im Vergleich zum Freiburg-Spiel nochmal eine Steigerung gesehen, und es wäre natürlich spannend gewesen zu sehen, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn wir zu 11 gespielt hätten. Ja. Vor allen Dingen Bremen ist jetzt auch selbsternannter Europapokalteilnehmer. Ja, das ist denn ihr großes Ziel. Sehr ambitioniert, finde ich. Aber sie haben auch auf dem Transfermarkt einiges investiert. Aber sie haben natürlich auch große Transfererlöse gehabt. Also sie konnten das auch. Und ich bin ja, also klar, Max Kruse in Topform. Der kann so ein Verein, das hat er in Freiburg bewiesen, das hat er in Gladbach bewiesen und das hat er eigentlich auch in Bremen schon bewiesen im Abstiegskampf. Kann alleine unglaublich viel erreichen mit einem Verein. Er wirkt aber noch ein bisschen, ich sag mir, er wirkt ein bisschen übergewichtig noch am Samstag auf mich. Also der hat noch nicht sein Kampfgewicht. Also die Bremer waren auch an diesem Tag absolut schlagbar und wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Es ist klar, wir haben dann einfach die Puste nicht mehr gehabt, die letzten 20 Minuten. Und da haben die Trainer, Quatsch, da haben die Bremer, und das war mit Sicherheit auch Plan des Trainers Kofeld, die Frankfurter ein bisschen kommen zu lassen und dann zuzuschlagen, wenn bei den Frankfurtern die Puste aus ist. Und wenn das der Plan war, hat der funktioniert. Punkt. Ja. Das ist natürlich dann so ein Sonntagsfreistoß. Muss man den Freistoß geben, ist ein Fragezeichen. Muss, und dann ist es ein Sonntagsschuss, wie auch immer. Und vielleicht hätte Trapp noch ein bisschen besser positioniert sein können. Ein Trapp in Topform mit Spielpraxis hätten vielleicht gehabt. Ich weiß es nicht, ja. Aber sowas passiert. Und interessant auch, wenn du dir die letzten Spiele gegen Bremen ansiehst, ja. Fangen wir mal an mit dem Entscheidungsspiel um den Relegationsplatz, wo uns meiner Meinung nach damals Niko Kovac so ein bisschen vercoacht hatte. Es hätte uns ja unentschieden gereicht und dann wäre Bremen in die Relegation. Und dann ist das Tor, glaube ich, in der 89. Minute gefallen, das 1-0 für Bremen. Und ja, von der Eintracht war an dem
Auch
Tag
nach dem Freistoß.
auch der Freistoß. Genau, es war eine Standardsituation. An dem Tag, also für mich hat Niko Kovac das Spiel vercoacht gehabt. Aber das verzeihe ich ihm ja spätestens seit dem 19. Mai. Ich habe es ihm eigentlich schon nach den Relegationen gegen Nürnberg verziehen. Dann die Saison drauf, in letzter Minute in Bremen, Barkok, das 2-1 Siegtor. Weißt du noch, wie das Heimspiel in der Saison gegen Bremen ausging? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Das haben wir mit Sicherheit gewonnen, glaube ich. Oder war das unentschieden? Ich weiß es nicht mehr. Hast du das im Kopf?
Das war vor zwei Spielzeiten, also
Ja,
das vorletzte
ja,
Spiel.
ja.
Also auf keinen Fall verloren. Nee.
Müsste ich
Nicht
jetzt
mehr.
auch mal nachgucken. Ich guck mal kurz parallel nach. Ja, und dann die nächste Parallele. mein Gott. Das nächste, was mir aufgefallen ist, wir hatten dann. Barkok war so die Revanche von diesem Last-Minute-Tor in diesem Relegationsentscheidungsspiel. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Eintracht Archiv in der Hoffnung, dass der gute Frank Gotter, dem die Seite gehört, die noch in irgendeiner Form aktualisiert, weil im Stadion habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Macht er, glaube ich.
Macht er noch? Gut. Ich
Ja.
hoffe es. Ja, und parallel zu dem Last-Minute-Tor in diesem Relegationsfinalspiel, dann die Revanche dann durch Barkok in Bremen, das Last-Minute-Tor. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier beim Frank bin ich auf der Seite drauf. Das war dann die Saison 16-17. Wie haben wir da zu Hause gegen Bremen gespielt? Zwei zu zwei. Okay. An das Spiel habe ich keine Erinnerung mehr. Doch, jetzt habe ich wieder eine Erinnerung. Da hatte Bremen zur Halbzeit sogar 2-0 geführt. Und in der zweiten Halbzeit Gacinovic in der 48. und Marco Fabian in der 73. durch Foulelfmeter. Das ist das Unentschieden. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Und jetzt haben wir ziemliche Störgeräusche gerade. Warte mal ganz kurz. Jo, jetzt, also wie gesagt, die Erinnerung an dieses Spiel ist wieder da. Und dann die Saison drauf haben wir das Last-Minute-Tor von Sebastian Allaire gehabt. Daran kannst du dich noch ganz gut erinnern, denke ich. Und dann wiederum im Rückspiel, quasi war das auch in der Schlussminute oder in den letzten 2, 3 Minuten, wo sich Radecki den Ball quasi selbst reinwirft. Das heißt.
Also immerhin, ja.
Die,
Man sollte nicht früher beim Spiel gegen Werder Bremen gehen.
genau. Ja, oder wenn man ein schlechtes Gefühl hat,
Oder,
kann man doch
ja,
gehen, ja.
je nachdem, was man sehen will.
Ja. Ja, das sind so die Besonderheiten, die mir jetzt aufgefallen sind bei den Duellen gegen Werder Bremen, dass da immer so ein bisschen in den Schlussminuten dann die eine von beiden Mannschaften immer so einen Lucky Punch hatte.
Ja. Ja, ich weiß auch, dass das, also ich kann mich jetzt gerade eher natürlich an unsere Siege erinnern und ich kann mich, weiß wirklich noch, dass es wirklich Lucky Punch-mäßig war. Also es war jetzt nicht so. Es hätte auch anders ausgehen können, sagen wir es so.
Ja, also im Prinzip hätten die ganzen letzten Duelle der letzten 3 Jahre immer unentschieden ausgehen können und da hätte sich keiner beschweren dürfen, ja.
Ja.
Und das 2:2 dann wohl war ein authentisches Ergebnis, was dann endlich mal in irgendeiner Form dem Spielverlauf dann auch entsprach, ja. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder dran, deswegen pass mal auf. Behalte das mal im Hinterkopf, das eben Gesagte, mal sehen, was im Rückspiel in Bremen passiert. Würde mich nicht wundern, wenn wir dann wieder dran wären in der 93. Minute.
Ja, jetzt hoffen wir mal nicht, dass so eine Serie gerissen ist. Ne? Wir hatten ja letztes Mal gesagt, wie lange die letzte Bremer Niederlage her war, beziehungsweise die Frankfurter Niederlage. Und genauso lange wie der letzte Sieg in Freiburg. Und ja, hoffen wir nicht, dass das jetzt so eine Serie startet zu Bremen.
Ja, wäre schön. Wäre schön. Na, gucken wir mal. Um nochmal ganz kurz auf das, ja, auf die Sommertransfers zurückzukommen. Wir haben ja beide gesagt, eigentlich war die Baustelle Torhüter ja keine erkennbare Baustelle für uns. Deswegen ist auch jetzt zwar unabhängig von Bobits Aussage, wir holen keine ehemaligen Spieler mehr zurück. Was du sogar bei Nikolai Müller theoretisch sagen könntest, weil der aus unserer Jugend kommt, aber das wäre dann zu weit gegriffen.
Das wäre, glaube ich, zu weit, ja.
aber ich will es mal erwähnt haben.
Ja.
ja, tatsächlich haben wir wirklich woanders Baustellen. Also Timothy Chandler fällt ja auch länger aus, also den werden wir in der Hinrunde auch nicht mehr sehen. Und die Eintracht war wohl dem Vernehmen nach schon einig mit, und jetzt weiß ich nicht, ob ich den guten Kavin Bambu richtig ausspreche im Nachnamen. Also Mbambu oder Mbambu, geschrieben Mbabu von Young Boys Bern. Also ein Spieler, der unter Adi Hütter dann Schweizer Meister geworden ist. Und im Eintracht-Forum haben sich auch im Wunschkonzert sich die Leute überschlagen, wenn sie YouTube-Videos von ihm gesehen haben. Also schon kein schlechter. Und das sollte wohl schon alles mit dem Spieler so einig gewesen sein, dass am Freitag nicht nur Kevin Trapp, sondern auch Mbabu präsentiert wird, groß. Und da muss wohl Christoph Spiecher, wir kennen ihn, der ehemalige Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt. Heute ist er Sportdirektor oder Sportmanager von Young Boys Bern. Hat dann nochmal auf den letzten Drücker die Ablösesumme ein bisschen hochgesetzt. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass allgemein erwartet wurde, dass Young Boys Bern nicht die Qualifikation zur Champions League schafft. Ja? Und
Ja.
daher auch der Transfer quasi in trockenen Tüchern waren. Was macht Young Boys Bern? Sie schaffen die Qualifikation. Das heißt, sie sind finanziell jetzt schon mal anders gestellt. Sie mussten aus wirtschaftlichen Gründen ihn nicht mehr verkaufen und sie müssen ihn eigentlich aus sportlichen Gründen behalten, um da jetzt nicht nur Kanonenfutter zu sein, was sie wahrscheinlich sein werden, aber warten wir es ab. Für Mbabu ist natürlich jetzt auch die Möglichkeit, sich jetzt in der Champions League auch zu präsentieren. Ich hab jetzt die Gegner von Young Boys Bern nicht im Kopf, aber ich glaube, das sind paar ganz interessante Gegner dabei, also wo er sich wirklich auch dann europäisch bzw. international besser präsentieren kann in der Champions League als jetzt zum Beispiel mit der Eintracht in der Europa League. Also es ist zwar so, dass das Interesse weiterhin besteht, dass er dann zur Winterpause geholt wird, Aber ich vermute mal, wenn er die Leistung in der Champions League zeigt, die wir eigentlich von ihm erwarten oder die er dann bei der Eintracht zeigen müsste, um einen 10-Millionen-Transfer zu rechtfertigen, war das dann doch noch ganz oben für uns im Regal. Denke ich mal, dass es utopisch ist, dass wir den in der Winterpause bekommen, weil dann ganz andere Clubs auf ihn aufmerksam geworden sind. Also das Thema ist meiner Ansicht nach gegessen.
Ja,
Es
wahrscheinlich.
sei denn, der hält Adi Hütter für den, so wie Rebic den Kovac geil findet, findet der Adi Hütter geil, dass er sagt, komm, dann verdiene ich halt etwas weniger und bin nochmal bei der Eintracht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ja.
Nee, eher unwahrscheinlich, aber irgendwie hätte man auch gehofft und erwartet, dass es noch einen Plan B gibt.
Ja,
Was
und
ja anscheinend auch, ne?
richtig, vor allen Dingen, weil Bobic auch immer sagt, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und
Ja.
alle Eventualitäten bedeutet für mich auch, wenn ein Transfer auch auf dem letzten Drücker nicht klappt, habe ich sofort einen Plan B in der Schublade. Und ja, offenbar war das nicht der Fall. Oder es war dieser Plan B, war von der sportlichen Qualität nicht so überzeugend, als dass sie dann gesagt haben, na gut, dann versuchen wir das halbe Jahr bis zur Winterpause einigermaßen durchzukommen. Nur dieses einigermaßen durchkommen kann natürlich bedeuten, in der Europa League einfach das Aus, ne, in der Gruppenphase. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Auslosung. Was sagst du?
Ich wollte noch
Ja, gerne.
kurz sagen, dass ich irgendwie im Großen und Ganzen einfach das Gefühl habe, dass Scouting, Hütter und Management, dass da irgendwie das alles hätte besser klappen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind nicht die Spieler geholt worden, der Trainer wollte. Irgendwie so ein Teil, was man schon letztes Jahr haben wollte und dann jetzt durchgezogen hat und wo vielleicht mal Kovac gefragt wurde und Kovac mal irgendwann ja und irgendwann nein gesagt hatte. Und die Pläne schon länger, die Spieler zu holen, schon länger da waren und jetzt das mit dem neuen Trainer und mit dem ganzen Konzept nicht ganz so zusammenpasst. Das ist irgendwie so mein Gefühl, was irgendwie die Transferperiode für mich gezeigt hat.
Ja, das ist gar nicht so abwegig, dein Gefühl. Denn wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre sehen, welche Art von Spielern wir geholt haben, in der ersten Saison aus einer finanziellen Notlage heraus, wo Freddy Bobic, glaube ich, mit nicht mal 2 Millionen oder mit knapp 2,5 Millionen eine komplette Mannschaft fast zusammenstellen musste. Aber auch mit den Spielern, die wir letztes Jahr geholt haben, also sprich Franzosen, sprich Spanier und so weiter, ist doch schon auch, habe ich auch so das Gefühl, dass die portugiesischen Spieler und auch Toro aus der zweiten spanischen Liga, die geholt worden sind, eher noch zum Kovac-Beuteschema passen würden. Also auch von meinem Gefühl her.
Obwohl das ja, glaube ich, auch einfach daraus resultiert, dass der mein Manga darauf spezialisiert ist, auf diese Länder, ne?
Ist
Und
spezialisiert auf die Länder. Aber die hat man ja sicherlich länger beobachtet und die wurden ja auch schon relativ früh zu Saisonbeginn, also die waren ja schon, glaube ich, in Amerika dabei, verbessere mich, wenn das jetzt nicht so war, wurden ja relativ früh geholt, also die wurden ja schon länger beobachtet und ich glaube, dass Kovac da auch damals sein Okay gegeben hat. Also der war ja mit Sicherheit in diesem Spielerscouting in irgendeiner Form und wenn nur zum abschließenden Urteil mit Sicherheit eingebunden.
ja, bestimmt, ja.
Und
Also ich hoffe mal, dass es so
ja,
war. Sollte.
sollte. Und das spricht für dein Gefühl, weil die Spieler relativ früh da waren, zu Beginn des Trainingslagers in den USA, dass die eher noch, dass Adi Hütter natürlich dann im Zweifel auch noch sein Okay gegeben hat, aber doch diese Beobachtung und die Entscheidung, die Spieler zu holen, eher noch innerhalb der Kovac-Zeit lagen.
Genau, ja, es ist, wahrscheinlich hast du das Problem häufig oder fast immer, wenn du einen neuen Trainer holst. Ich fand das nur damals, als Kovac, als Feuerwehrmann halt gekommen ist. Und deswegen glaube ich einfach, dass er ein guter Trainer ist. Es gibt auch noch andere Gründe, aber das war einer, der hat gesehen, was er hat sich daraus ein hat wusste, er hat nicht viel Zeit, irgendwas zu verbessern, hat gesagt, wir wollen erstmal irgendwie Wir müssen hinten sicher stehen, das ist das, was wir jetzt die letzten Wochen machen können. Und irgendwelche Offensivsachen müssen sich dann einfach so ergeben. Und das hat er geschafft, damit hat er einen Klassenerhalt geschafft und hat dann das Spielprinzip gar nicht so viel geändert. Also schon Augenmerk auf die Defensive. Aber dafür wurden dann auch richtige Spieler geholt und das hat dann irgendwie alles gepasst. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht hier das Abschlussurteil abgeben und so. Das ist einfach nur so ein Gefühl und ich hoffe, dass dieses Gefühl mich bald verlassen wird.
Ja, aber wie gesagt, nachvollziehbar ist das Gefühl. Alleine schon von der Chronologie der Transfers, ja, also wann die getätigt worden sind, wann die Beobachtung stattfand und wann es da zu irgendeinem internen, innerhalb der sportlichen Führung zum Resümee gekommen sein muss. Und ich glaube, im Resümee war eher Kovac noch mit eingebunden, als dann später ein Adi Hütter, der dann vielleicht nochmal abschließend gesagt hat, okay, wenn ihr von den Jungs begeistert seid, dann holt die, passt schon irgendwie, ja. Aber jetzt überlegt mal, ich hoffe jetzt, dass ich den Namen nicht falsch sage. Der Géraldé, heißt der so? Wird er so gesprochen? Géraldès wahrscheinlich eher. Von Sporting mit einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro, wo ja schon der Plan war, bis zu 10 Millionen Euro zu gehen. Der sitzt bisher nur auf der Tribüne. Den haben wir jetzt ja für ein Appel und Ei im Vergleich bekommen. Und jetzt wird irgendwann in der Winterpause, wenn sich bei Sporting diese internen Machtspielchen, wenn das durch ist und da ist dann wieder ein handlungsfähiges Präsidium, wird sich Bobic auch mit den Jungs nochmal zusammensetzen und dann in die weitere Verhandlung reingehen. Weil aktuell ist es so, dass es ein Leihspieler ist ohne Kaufoption. Also Stand jetzt ist der nächstes Jahr wieder weg. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt, ich sag jetzt mal, eine Summe zwischen 8 bis 10 Millionen Euro für ihn ausgegeben und der Kollege sitzt nur auf der Tribüne, aus welchen Gründen auch immer, der wird vielleicht auch noch kommen oder sogar mit Sicherheit kommen, hoffen wir das. Aber was meinst du, was hier los wäre?
Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich habe vielleicht müssen wir jetzt irgendwie die Saison durch. Und dann kommen die richtigen Spieler, weil dann Hütter voll dabei war, wenn das überhaupt ist. Es wird aber auf jeden Fall, muss er sich irgendein Konzept mit den Spielern jetzt überlegen, die er hat.
Ja. Ja, und deswegen so die Länderspielpause kotzt mich immer an, grundsätzlich, weil es auch ein Witz in Tüten, ja. Du hast 2 Spieltage und dann geht es gleich in Länderspielpause, braucht kein Mensch. Aber ich war, glaube ich, noch nie so glücklich, dass diese Länderspielpause gerade jetzt kommt. Ich bin schon froh, dass die jetzt da ist. In der Hoffnung, dass dann vielleicht Rebic ein Stückchen weiter ist, dass das Hütter'sche Spielsystem weiter ist. Jetzt auch dann mit den Spielern aus der sogenannten Trainingsgruppe 2, die jetzt auch in dem Mannschaftstraining drin sind. Also jetzt kommt die Länderspielpause gerade wie gerufen für uns.
Ja, das ist richtig.
Und dann erwartet uns Borussia Dortmund. Na, danke.
Naja, das wird ja leicht.
Ja, natürlich wird das leicht. Da war noch eine Rechnung offen, ne? Vom letzten Mal. Das Ding habe ich immer noch nicht verknust.
Vermutlich mehrere Rechnungen, ja. Aber ich kann mich an letztes Mal erinnern. Das war mein letztes Auswärtsspiel gewesen, bevor ich weg bin.
Oh, nett. Na, der letzte Eindruck, der bleibt dann haften, ne?
Ja. Ich habe ja generell jetzt an Dortmund auswärts nicht so viele positive Erinnerungen.
Nee, ich auch nicht. Wir haben ja in den letzten, ich gehe jetzt diese Zeit, dieser Zeitraum 30 Jahre, jetzt aufgrund des Pokalsiegs, werde ich ihn jetzt immer mal nennen. Es gab in den letzten 30 Jahren nicht so viele Siege in Dortmund. Ich müsste jetzt, vielleicht waren es 3 Siege in Dortmund. Wir hatten mal eine gute Fußball 2000. Da haben wir mit Sicherheit mal in Dortmund gewonnen. Dann kann ich mich dran.
Wir haben. Wir haben mal. Also, der letzte Sieg, an den kann ich mich ja auch erinnern. Da war ich auch da. Da haben wir 3-2 gewonnen. Das war unter Skippe.
Das war unter Skippe, ja. Man höre und staune.
Ja. Und das war ein sehr, sehr geiles Spiel gewesen. Also, da hatten wir, glaube ich, 1-0 geführt. Und dann hat Dortmund das gedreht und 2-1 geführt. Und wir haben das nochmal gedreht und 3-2 gewonnen. Hat, glaube ich, Sebastian Jung sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Und ich glaube, ansonsten haben wir wirklich, also vielleicht 90, ich glaube, irgendwann haben wir mal 3-0 gewonnen, Anfang der 90er. Aber sonst war da echt nicht viel.
Stimmt, es war mal ein 3-0, als Andi Möller wieder bei uns war. Da war
Ja, das war dann
was.
90, 91.
Ja. Und also dann
Ja.
dieser Skibbe-Sieg. Und dann fällt mir auch nicht mehr ein, wann wir mal in Dortmund gewonnen haben könnten.
Da war sonst nichts, ja.
Aber wenn wir bei Dortmund sind, kann ich mich an ein Spiel erinnern. Das war mal Freitagabend bei gefühlt minus 10 Grad. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Torfolge, stand aber wohl zur Halbzeit 1 zu 1. Ich glaube, wir sind sogar 1-0 in Führung gegangen oder haben das 1-0 der Dortmunder ausgeglichen. Stand auf jeden Fall 1-1. So. Und dann sitzt man da so, friert sich den Arsch ab und dann diese grauenhafte Halbzeitunterhaltung. War dann irgend dieser, war das der Dickel selbst oder irgendein Idiot dann mit Kamera durch die Dortmunder Südkurve? Ja, wir suchen jetzt jemanden, der das Ergebnis richtig tippt, das Endergebnis
Ach,
richtig
ich
tippt.
weiß, ja.
Und es gibt eine Premiere ab und zu gewinnen. Und dann geht er zu irgendeiner Blondine, das war ja auch alles über die Anzeigetafel zu sehen. Und dann, ja, wie tippst du denn, wollen wir dich mal fragen, wie tippst du denn das Spiel, den Spielausgang? Und dann meinte sie, ja, 5-0 für den BVB. Und dann so der Dickel, also wenn es der Dickel war. Egal wer. Ja, aber es steht doch schon 1 zu 1. Kann ja gar nicht 5 zu 0 ausgehen. Ach ja, stimmt, da geht 6-1 aus. So. Heilloses Gelächter. Glaubst du, dass ich gebetet habe, dass die Dortmunder das 7-1 noch machen, damit diese blöde Schlampe dieses Premiere-Abo nicht gewinnt?
Ja.
Du kannst dich auch noch daran
Ja.
erinnern, irgendwie für alle, die an dem Tag in
Ja,
Dortmund waren, ein Trauma.
Ja, weiß ich. Ja. Erinnere mich.
Ja, das sind so meine Erinnerungen an Dortmund. Na gut, also
Ja.
sind wir jetzt mal dran. Der Freitag ist ein Freitagabendspiel nach der Länderspielpause in Dortmund. Kommen wir zu Europa, oder?
Ja, ich der wahrscheinlich kein Auswärtsspiel sehen wird, möchte dich fragen, was du davon hältst. Also ich habe kurz meinen Eindruck, ich kannte Marseille war auch, ich weiß, ich habe es nicht genannt, aber es war ziemlich weit oben auf meiner Liste von geilen Spielen. Und Rom hatten wir selbst als Wunsch, als einer der Wunschlose genannt. In dem Sinne war es ja gar nicht so schlecht, bis dann halt diese Nachricht über Marseille kam. Was hältst du alles davon?
Ja, also Rom auf jeden Fall ein Wunschlos. Wir waren ja, mittlerweile ist es 4 Jahre, glaube ich, her, wo wir mit Fengit vorher in Rom waren. Und seitdem, nicht nur seitdem, träume ich davon, dass wir mal in Rom spielen. Moment, wir waren in Rom, glaube ich, während unseres letzten Europapokalsauftritts. Wir waren in Rom im Januar und im Februar waren wir in Porto. Das fällt mir jetzt wieder ein, weil wir ja im Oktober, November, ich weiß nicht mehr, in Tel Aviv waren, an der
Ja.
Klagemauer. Und die Klagemauer ist ja bekanntlich, wer jetzt geschichtlich jetzt nicht so fit ist. Also das ist noch die übrig geblieben von dem jüdischen Palast und der war das Herodes oder sowas, was die Römer geplündert und verbrannt hatten. Und dann waren wir, ich sag jetzt beim Oktober in Tel Aviv an dieser Klagemauer in Jerusalem, also nicht Tel Aviv, sondern Jerusalem, unser Tagesausflug. Und dann waren wir dann 3 Monate später in Rom.
Ja.
An den Triumphbogen, wo wir denn die Bilder gesehen haben, wie dieses jüdische, mein Gott, jetzt fällt mir das Gotteshaus da geplündert worden ist von den Römern. Und ich glaube, Bewert hat es gesagt. Guck mal, da waren wir noch vor
Ja.
3 Monaten.
Ja, und du hast noch diesen kleinen Aspekt, den wir in Jerusalem hatten vergessen, als uns unser Guide in Jerusalem ein bisschen religiös auf die Sprünge geholfen hat. Jetzt und uns dann erzählte, dass das war es das Leichentuch, das Leichentuch von Jesus in Turin ist. Und
Ja.
da habt ihr den Kreis vollkommen gesehen, weil ja in Turin das Finale stattfand von
Ach,
der Europapokalsaison.
richtig. Richtig, ja.
Da haben wir quasi schon unser unser Endgegner gesehen.
Ja.
Was dann ja nicht so gekommen ist, wie wir alle wissen, aber das war kurz der Traum gewesen.
Also es wäre, genau, es wäre eigentlich, der Kreis wäre geschlossen gewesen. Na gut, und als wir in Rom dann waren und uns die Bilder dann von den Plünderungen des Tempels in Jerusalem dann angeschaut haben, ich glaube, da haben wir alle gesagt, oh geil, mal mit der Eintracht hier zu spielen. Und ich glaube, kurz davor, ob das noch in diesem Jahr oder ein Jahr zuvor war, hatte ja Gladbach in Lazio gespielt und da sind die mit 11.000 Mann aufgetreten, die Gladbacher Fans. Also es war auch recht imposant, was sie da gemacht haben.
Manche sagen auch 15, aber das Thema hatten wir ja letzte Woche.
Das ist ja das Thema auch, was wir mit Bordeaux haben. Waren wir jetzt in Bordeaux
Ja.
12 oder auch 15? Klar. Also Rom natürlich auf jeden Fall ein Wunschlos. Marseille wäre jetzt auch ein Wunschlos gewesen. Erstes Spiel doch zu der Jahreszeit, wo du eigentlich noch Sommer hast in Marseille. Ja, und dann der Schock.
Generell eine sehr mediterrane Gruppe, ne?
Eine sehr mediterrane Gruppe, in der Tat. Oh ja, jetzt wo du es sagst.
Ja. Der war, naja, ich meine, wir hatten ja auch schon, als wir unsere Gruppen selbst zusammengestellt haben, eigentlich gesagt, was Britisches, was Osteuropäisches und was Mediterranes.
Mhm.
Das ist Europapokal. Ist jetzt nur mediterran geworden, aber es gibt Schlimmeres. Besser als nur Ostblock.
Richtig, richtig. Ja, aber Marseille haben wir natürlich jetzt diese blöde Kröte zu schlucken und das ist sehr ärgerlich. Also weiß jeder, der zuhört, Marseille wird ein Geisterspiel unter Ausschluss des Publikums und das beinhaltet leider auch die Gästefans, also uns, die dafür gar nichts können. Ja, sehr ärgerlich, ne?
Meinst du, da wird trotzdem einiges los sein?
Stand jetzt rechne ich mit Minimum 500 Eintracht-Fans, die da hinfahren werden oder hinfliegen werden. Es werden,
okay.
Also ich schätze sogar, was ich so gehört habe, eher 1000. Also es war jetzt
Irgendwie, ja, ich meine, es sollte so sein und es ist geil und irgendwie sollte man sich durch so eine Sperre das alles nicht nehmen lassen. Aber es ist halt schon, es würde mich halt, wenn ich schon in der Stadt bin und du darfst dann eigentlich in dieses Stadion rein. Ich finde das schon hart.
Es ist hart. Und
mäßig.
Und da wird es auch nicht so sein wie bei Union Berlin, die ja dann rein, die Berliner durften rein und haben dann uns reingelassen, indem sie Karten für uns geholt haben und so weiter und so fort. Das ist ja nicht möglich. Erstens mal ist UEFA nochmal deutlich eine andere Hausnummer als zweite Bundesliga bei Union Berlin, ja.
Ja.
Und zweitens ist es halt ein Geisterspiel, das heißt, da kommst du ums Verrecken nicht rein. Ja, da kommst du ums Verrecken nicht rein. Es gab jetzt vom Bremen-Spiel den Pokalsiegermarsch vom Römerberg zum Stadion, organisiert von der UF, wo ganz klar gesagt worden, wir fahren alle nach Marseille. Deswegen, also werden es eher 1000 als weniger, vielleicht sogar eher mehr werden. Und eventuell wird das auch ein Erlebnis für die Leute, die da sind, weil nicht davon auszugehen ist, dass aufgrund dieser Umstände mit dem Geisterspiel und den ganzen Strafen von der UEFA und etc. pp., dass es da mit den Marseille-Ultras in irgendeiner Form Stress geben wird. Ganz im Gegenteil. Ich denke mal, das wird sehr, sehr solidarisch zwischen den zwei Fangruppierungen dann außerhalb des Stadions vonstatten gehen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Weil geteiltes
Warten.
Leid ist na, in dem Fall doppeltes Leid.
Ja, warten wir es ab. Wo wirst du ansonsten hinfahren? Überall hin oder?
Also Rom habe ich jetzt zugesagt, da deswegen war ich so neugierig, wie viele Kilometer du die letzten 3 Tage gefahren bist. Rom werde ich tatsächlich im Neunerbus mitmachen. Mittwoch hin, dann Donnerstag nach dem Spiel zurück, also wirklich nur quick and dirty.
Ja, das klingt ziemlich. Klingt aber auch anstrengend.
Es klingt sehr anstrengend, aber das Problem war folgendes. Ich habe jetzt von meinen Leuten, mit denen ich so immer zu Europapokalspielen fahre, einfach kein Okay gehabt, weil Urlaub war nicht geklärt und so weiter. Und jetzt war die Frage, klar, ich kann jetzt Hotel und Flug auf blöd jetzt buchen und irgendjemand, der kommt dann schon mit. Ja, so. Dann war ich nach der Auslosung, natürlich habe ich dann geguckt, hatte eigentlich ein ganz gutes Hotel in der Nähe vom Olympiastadion. Plus Flug für zwei Personen, Frankfurt direkt Rom, hin und zurück von Dienstag, glaube ich, bis Montag, Quatsch, bis Montag, so ein Schwachsinn. Von Dienstag bis Freitag, also dass du dann nochmal schön 3 Tage in Rom hast, für 520 €, wo ich gesagt habe, geil, das mache ich jetzt. So, geh auf Buchen, war alles schon fertig, ich hatte alles eingegeben und getan und gemacht, will buchen oder jetzt verbindlich buchen, drückt er drauf und dann kam die Meldung, der Preis änderte sich auf 1250 €. So.
Das kenne ich sowas, ja.
Ja, dann sitzt du da und denkst einfach nur, fickt euch alle im Quadrat. Dann hatte ich dann nochmal geguckt, dann nochmal billige Flüge von Düsseldorf gab es noch oder von diversen, wo man Berlin, Hannover, tralala nochmal durchgecheckt, wo es relativ noch günstig war. Ich sag mal für 2 Personen 300 € nur der Flug, also 150 pro Person. Aber dann dachte ich auch, ach Mann. Bin ich jetzt so angepisst mit der ganzen Scheiße, dass ich irgendwie das dann aufgegeben habe. Hab dann nochmal kurz bei Airbnb reingeguckt, auch noch eine schöne Location gefunden, aber irgendwie alle Leute, oh, ich weiß nicht, ob ich frei bekomme und dies und jenes. Und dann war es mir zu blöd und habe jetzt einfach gesagt, bei einer Freundin, die macht einen 9er-Bus, ich fahre da jetzt mit, egal. Ja. Ich war jetzt auch öfters in Rom und werde auch in Zukunft öfters mal in Rom sein und mache jetzt hier wirklich nur quick und dirty das Spiel und dann wieder weg. Ich habe es mir anders vorgestellt, nimmt mir so ein bisschen auch die Vorfreude, aber ich will da natürlich dabei sein. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, aktuell sieht es so aus, also die Eintracht hat schon vor Ort in Monaco bei der Auslosung mit den Lazio-Vertretern verhandelt. Aktueller Stand ist, dass wir ausreichend Karten bekommen, also mindestens so viel wie die Gladbacher damals, eventuell auch mehr. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist davon auszugehen, analog zu Bordeaux, jeder, der hinfährt, kriegt auch eine Karte. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Message überhaupt. Also jeder, der nach Rom will, hat gute Chancen, zumindest wenn er im EFC ist oder Dauerkarteninhaber ist, entsprechend auch eine Karte für Rom zu bekommen. Lazio scheint ja sehr entgegenkommend zu sein.
Ja, das ist ja das Schöne an dem Los Rom. Ich meine, es ist eine Stadt, die du auf sehr viele Wege, und dabei meine ich noch nicht mal das Sprichwort mit alle Wege führen nach Rom, sondern ich meine, wenn du halt keinen Flug bekommst, kannst du immer noch mit dem Auto runterfahren oder so. Also, und es gibt schon mal viele Flüge, und du kannst mit dem Zug fahren. Also, da geht schon mal einiges, und es ist eine relativ große Stadt mit vielen Hotels und einem großen Stadion. Also das macht irgendwie den Reiz an dem Los Rom aus.
Das war ja auch, wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnere, war ja zum Beispiel mein Wunsch Los Mailand gewesen. Mailand einzig aus dem Grund, große Hütte. Wir werden also alle reinkommen. Im Zweifel auch mit dem Auto zu erreichen. Und da ist jetzt Rom nicht so viel schlechter. Auch wenn ich auf die Lazio-Fanszene verzichten kann. Aber hier wäre es vielleicht mal geil. Ja, ohne zu viel fordern zu wollen, dass wir auch entsprechend vielleicht mit einer Anne Frank-Choreografie oder sowas uns da präsentieren werden.
Ja, abwarten.
Abwarten, ja.
Also ist Rom deine einzige geplante Reise?
Nein, es gibt jetzt noch Pläne mit dem Flieger. Da will ich aber auch nicht zu viel verraten, weil ich einfach noch nicht so viel weiß. Über den Fanclubverband ist das geplant, gemeinsam mit der Eintracht Tagesflieger zu machen nach Zypern, die dann wohl auch zum Teil subventioniert werden von der Eintracht. Auch aus dem Grund, dass uns der Spaß an Marseille genommen worden ist. Aber das jetzt bitte mich nicht festnageln mit 3, 4 Fragezeichen dahinter, wie konkret das ist, weiß ich nicht. Aber es wird wohl daran gearbeitet, diesen Tagesflieger bezahlbar zu machen. Und dann würde ich das dann auch machen wollen.
Ja, ich habe da gar nicht geguckt, weil ich ja die Reisen gar nicht plane. Wie viel passen da rein? Wie viele Karten bekommt man da? Nicht
Ja,
so viel, oder?
ich weiß nicht, ist es dasselbe Stadion? Ist es ein anderer Gegner, aber selbes Stadion wie beim letzten Europapokalausflug?
Ah, okay.
Und ich muss dir ganz im Ernst sagen, waren wir der 2000 oder waren wir weniger? Ich kann es dir jetzt auch nicht sagen, aber ich denke mal auch, da wird es nicht so einfach hinzukommen sein nach Zypern, weil ich sag mal, Auto, es sei denn, du nimmst eine Fähre und fällst schon mal flach. Also es ist absurd, da irgendwie anders hinzukommen als zu fliegen. Und ja, wie viele Leute werden das sein? So viele Flüge gibt es da auch nicht. Du kannst auch nicht irgendwie im Nachbarland dann landen und dann mit dem Auto rüberfahren, das ist eine Insel. Also vielleicht waren 2.500 Leute hin und ich vermute mal, für diese Anzahl an Fans wird es auch Karten geben.
Ja, schon ein bisschen ärgerlich, dass es eben wieder dorthin geht, ne?
Ja.
Also ich meine, es gibt Schlimmeres, als wieder nach Zypern zu müssen. Wir wollen jetzt hier uns nicht zu sehr beschweren, aber es hätte besser kommen können. Was
Ja.
ich halt noch ein bisschen problematisch finde, ist, dass die Gruppe halt nicht leicht ist.
Da sind wir
Und
beim nächsten Thema.
dass die Chance gar nicht so gering ist, dass es das war mit den zwei Auswärtsspielen dieses Jahr. Also da müsste, sagen wir mal so, da müssten Marseille oder Rom schon weniger Bock drauf haben als wir. Also was ja durchaus unsere einzige Chance sein könnte, dass die Champions League erfahren, das gar nicht so als so wichtig sehen wie wir. Aber es ist hart.
Ja, und dann haben wir noch nicht mal dann haben wir noch nicht mal in Zypern gewonnen, ne? Also selbst wenn wir da
Ja,
einigermaßen
ja.
durchkommen. Also, das ist, ich wusste, ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Ich habe es auch nicht gesehen gehabt. Ich glaube, da war ich schon komplett im Berlin-Fieber und hatte eh nur noch einen Tunnelblick. Bis mir das jemand gesagt hat am Samstag im Museum, habe ich gar nicht gewusst, dass Marseille im UEFA-Cup-Finale stand, letztes Mal. Also, das ist schon dann wohl auch eine stärkere Mannschaft mit auch einigen Weltmeistern im Kader. Lazio Rom ist wohl auch eine bärenstarke Mannschaft. Also unter normalen Voraussetzungen haben wir gegen die beiden keine Chance. Jetzt ist aber so, dass wir das erste Spiel in Marseille unter Ausschluss der Öffentlichkeit, vielleicht holen wir da auf blöden Punkt. Kann ja sein. Ja, wirst du, wenn die Hütte voll ist, wirst du überrannt im Zweifel. Aber so hat keiner so richtig, ist keiner so richtig vielleicht von den Franzosen motiviert. Unterschätzen uns auch, keine Ahnung was. Weil bis auf den Kevin Trapp werden sie eh keinen kennen. Ja, gut, vielleicht Allaire und Ndicka, was Franzosen sind, aber auch quasi unterm Radar eher. Die unterschätzen uns, holen wir vielleicht ein blödes 0-0 oder ein 1-1. So, dann hast du einen weiteren Vorteil, dass du die zwei Zypern-Spiele in der Mitte hast, ja. Zuerst glaube ich das Heimspiel und dann in Zypern. Das heißt, wenn wir dann in Marseille einen Punkt holen, zu Hause, das Spiel gegen Lazio ist am 4. Oktober, meinetwegen verlieren. Das heißt, wir haben einen Punkt und du weißt, du kannst oder du musst jetzt 6 Punkte gegen Zypern holen. Ja, ist ja die Chance da, dass du die 6 Punkte auch tatsächlich holst, theoretisch. So, dann haben wir ja das allerletzte Spiel in Rom vor hoffentlich, ich sag jetzt mal, 15.000 bis 20.000 Frankfurtern. Und Rom vielleicht da schon so weit ist in der Gruppe, dass die mit ihrer B11 spielen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe.
Gut, man weiß ja nie. Ich kann mich noch nach der letzten Auslosung erinnern, da die sicherlich einfacher war. Und da hatten aber alle nach der Auslosung gesagt, wir streiten uns mit Bordeaux um den ersten Platz. Und am Ende war Bordeaux, glaube ich, letzter. Ja, mal sehen, wie das, ob es vielleicht irgendeine Überraschung gibt.
Wer war denn da eigentlich? Ach ja, stimmt, da war noch Nikosia in der Gruppe und ich glaube, wir sind mit Tel Aviv dann in die nächste Runde gekommen, ne?
Genau, und wir waren am Ende Erster und Tel Aviv Zweiter. Tel Aviv hatte, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr gegen wen, aber einen viel leichteren Gegner gehabt als wir. Niemand,
Stimmt.
der von der Champions League kam, aber gut. Ja, es ist vielleicht gibt es da irgendeine Überraschung. Vielleicht setzen sich auch die zwei Außenseiter durch. Wer weiß es
Vielleicht,
nicht.
man weiß es nicht. Nein. Also die Hoffnung basiert wahrscheinlich darauf, dass wir unterschätzt werden und Marseille und Lazio vielleicht das alles nicht so ernst nehmen. Wobei, wenn Marseille im UEFA-Cup-Finale war, Das ist dann wie bei uns mit dem verlorenen Finale gegen Dortmund. Da gibt man nochmal Gas, um da wieder hinzukommen und die Sache besser zu machen. Das hat bei uns geklappt und diese Motivation traue ich auch Marseille durchaus zu. Ja.
Ja, es ist, das ist leider, sind die halt, ich meine, das sind beides keine quasi Mannschaften, die, wenn sie in der Champions League spielen, dass sie sagen, ah, zumindest Geheimfavorit. Also dafür sind sie eigentlich zu schwach, aber sie sind halt leider beide sehr, sehr stark für die Europa League. Also es sind eigentlich so typische Europa League-Finalmannschaften.
Ja, also genau. Also und auf dem Papier sind wir Dritter, ja. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir von weiteren Verletzungssorgen verschont bleiben, dass das Hütter-System funktioniert, ja. Die Ideen, die Hütter hat mit dieser Mannschaft, die wir jetzt haben. Wir haben das Thema gerade gehabt. Ist das überhaupt eine Truppe vom Hütter oder ist das noch eine Kovac-Truppe und so weiter und so fort? Dass Hütter die Mannschaft erreicht und das sein System durchsetzt und wir dann nicht nur in der Liga, sondern auch im Europa da die Spiele erfolgreich bestreiten werden. Beten
Ja,
wir.
vielleicht gibt es ja diese magische, also ich meine, diese magischen Nächte im Stadion, Donnerstagsabends Flutlicht, kann das alles geben, ne?
Also ich muss auch sagen, also die Heimspiele, wenn es da brodelt und der Bär tobt, habe ich dann auch vor Marseille und Rom keine Angst. Und wir hatten ja auch beim letzten Europapokalauftritt alle drei Heimspiele, oder vier sogar mit der Qualifikation, Baku darf man nicht vergessen, recht souverän gewonnen. Davor allerdings unser letzter Europapokalausflug in der Saison 2006, 2007. Da waren dann so Spiele wie gegen Newcastle dabei, wo Newcastle mit der C11 gespielt hat und wir haben das Tor nicht getroffen.
Und wir, glaube ich, ungefähr 67 zu 1 Torschüsse
Ja,
hatten.
und
Das war
dieser eine Torschuss wahrscheinlich auch noch von einem abgefälschten Ball von unserer Abwehr war. Also,
ja.
wo dann auch die Engländer sich danach über die sozialen Netze komplett lustig gemacht haben. weil
Ja,
das.
da war jedes Spiel, was wir da, ich glaube, wir haben jedes Spiel unentschieden gespielt, ja.
Nee, eben nicht. Wir
Nein,
haben zu
Palermo haben wir verloren.
Palermo
Palermo
haben
haben
wir
wir
zu
verloren.
Hause verloren.
Und das war die unverdienteste Niederlage, die
Ja,
ich je in diesem
genau
Stadion
das.
gesehen habe.
Genau das.
Also das unglaublich, dass wir das Spiel verloren
Also
haben.
gegen Newcastle haben wir das Tor nicht getroffen. Gegen.
Newcastle gegen in Vigo waren wir in Unterzahl und waren die bessere Mannschaft
Ja, und
und
auch nur
hätten auch
unentschieden.
gewinnen müssen und haben nur 1-1 gespielt. Und dann dieses blöde Ding in Istanbul, wo wir 2-0 durch zweimal Takahara führen und es gerade die Saison war, wo wir häufig geführt haben, auch mit 2 Toren Abstand und am Ende nur mit einem Punkt oder weniger rausgegangen
Ja.
sind. War in der ganzen Saison häufig so gewesen, das Problem, dass wir Last-Minute-Gegentore und so bekommen haben. Also ich glaube, dümmer kann man aus dem Europapokal nicht ausscheiden, weil ein Sieg hätte gereicht von diesen Unentschieden. Und wir wären weitergekommen.
Oder ich glaube, wenn du gegen Palermo nicht verloren hättest und es war so eine, diese Palermo in diesem scheiß rosa Trikot, das war so eine Drecksfuck-Mannschaft. Sind die sogar mit Kaiserslautern befreundet? Würde ja passen.
Ja, ich glaube,
Ja, also
ja.
passt auch dann wirklich dazu. Das war so ein Dreck und da hätten wir auch nur unentschieden spielen müssen, aber gegen Newcastle, Entschuldigung, das war also an normalen Tagen gewinnst du da 8 zu 0. Ja, und das wär auch noch nicht mal unverdient gewesen. Aber okay, also dümmer kann man aus dem Europapokal nicht ausscheiden, das stimmt.
Und
Ja.
dafür das letzte Mal heldenreicher kann man nicht ausscheiden. Heldenreicher ist, glaube ich, überhaupt kein Wort, aber du weißt, was ich
Ich
meine.
weiß genau, was du meinst. Ja.
Heldenhaft, ja.
Ach ja, stimmt.
Ja.
Wir haben ja von unserem letzten Europapokalauftritt Porto ganz vergessen. Wir haben natürlich
Ja,
bis zum
ja.
Porto-Spiel alle Heimspiele gewonnen. Porto hätten wir auch gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, aber die waren dann doch ein Stück cleverer als wir.
Wahnsinn, ja. Ja. Das war, ja, dann hoffen wir mal auf die Heimstärke, obwohl die Saison ja momentan eher auf eine Auswärtsstärke vermuten lässt. Obwohl die Statistik jetzt noch nicht ganz ausgereift ist mit 2 Spielen.
Ja, aber die Tendenz hast du schon richtig erfasst.
Also ich meine, irgendwas ist eigentlich immer bei uns. Also es ist, wir sind eigentlich nie gleichwertig gut. Also entweder wir gewinnen nur zu Hause, wir gewinnen nur auswärts oder wir gewinnen nur in der Hinrunde oder nur in der Rückrunde. Ich weiß, meistens ist es die Hinrunde, aber wir können nicht gleichmäßig gut sein.
Ja, irgendwie ist das unser Schicksal. Was glaubst du, wohin, also wir hatten ja das Thema Adi Hütter und System und alles. Was hast du für ein Gefühl grundsätzlich? Also es war ja so, dass bevor die Saison begann, hieß es ja sogar von allen Seiten, und da habe ich ja sogar WhatsApps aus, hast du keine Ahnung woher, von irgendwelchen Leuten bekommen. Na, Adi Hütter macht es wohl nicht lang bei euch und so. Also war ja Kandidat Nummer 1. Nach 2 Spieltagen ist es jetzt Heiko Herrlich von Leverkusen. Und was ich schon letztes Jahr erwartet hatte, Korkut in Stuttgart, schon das erste Fragezeichen. Selbst Tedesco in Schalke kam, steht schon so ein bisschen der Kritik. Aber was glaubst du, wohin die Reise geht mit Adi Hütter?
Ich habe kein sehr gutes Gefühl. Also einfach, ich meine, ich habe noch kein ich habe bis jetzt, das Einzige, was ich gesehen habe, war eine 3-minütige Zusammenfassung von dem Freiburg-Spiel. Und daraus kann ich mir keine Meinung bilden, aber natürlich lese ich und sonst irgendwas, und es geht ja auch ums Gefühl. Mein Gefühl ist kein gutes. Meine einzige Hoffnung ist, dass wir eigentlich trotz allen Problemen, die ich sehe, noch eine viel bessere Mannschaft als einige andere Vereine haben. Ja, aber trotzdem wissen wir ja, wo sowas hinführen kann. Also, wenn es einfach aufs Gefühl geht, wenn du mich fragst, das ist kein gutes. Sieht bei dir besser aus?
Mittlerweile. Also ich hätte das jetzt auch unterschrieben vorm Freiburg-Spiel. Jetzt Freiburg, der Sieg, okay, den kann man jetzt als glücklich bezeichnen, aber auch 5 Euro ins Phrasenschwein. Glück hat der Tüchtige. Jetzt gegen Bremen fand ich schon so, das war nochmal ein Tick reifer als gegen Freiburg. Toro hat mir vor allen Dingen sehr gut gefallen. Endika finde ich eine absolute Kante da hinten drin. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben auch die ersten 30 Minuten, wo wir noch komplett waren, relativ wenige gute Torchancen kreiert. Also ich kann mich tatsächlich bis auf die Situation, die zum Elfmeter geführt hat, wo Gacinovic hätte nur einschieben müssen, das kann er übrigens sehr gut, wie du weißt, aber dann vom Torhüter gefoult worden ist, vom gegnerischen, kann ich mich jetzt an keine Szene in diesen gesamten 90 Minuten erinnern, wo ich mal den Torschrei auf den Lippen hatte. Und das ist für mich immer also, so ein...
Da fällt mir gerade ein, weil du die Elfmeter-Szene erwähnt. Ich habe ja, wie gesagt, mir nichts angeguckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich habe auch selten Lust, mir Niederlagen nochmal irgendwas anzugucken. Damit
ja, geht mir genauso.
Gar nicht dafür kann ich Siege dann 8-mal über 90 Minuten theoretisch gucken. Aber die Elfmeter-Szene bei uns, ich habe das nie irgendwo gelesen oder sonst was, warum gab es da keine Karte für den Torhüter?
Gute Frage. Er hätte wohl regelkonform eine gelbe Karte bekommen müssen.
Aber kein Rot?
Nee, die Zeiten sind wohl vorbei. Das gibt da eine Regeländerung. Da haben wir noch im Stadion drüber gesprochen, weil natürlich alle haben
Rot. Ja, aber trotzdem kann er doch noch... War das nicht irgendwie nur, wenn er versucht, den Ball zu spielen? Also ich habe es ja wenig gesehen. Aber ich meine, theoretisch, also er ist ja nicht von Rot befreit bei einer Notbremse,
ja,
glaube ich.
Ja. Komplett. So, jetzt ist mein Problem auch. Ich sitze im 32B, war also genau auf der Höhe dieser Situation. Ich habe es nicht mehr im Fernsehen gesehen. Ich habe auch nicht mehr viel über diese Szene gelesen. Mein Gefühl war jetzt von dem, was ich im Stadion gesehen hatte, dass er an den Ball wollte. Also jetzt keine Notbremse, dass Gacinovic schon vorbei ist und quasi noch den Ball einschieben muss und dann reißt er ihn um. Das wäre eine rote Karte gewesen. So eine Situation war das nicht. Ja. Es gibt wohl auch eine Regeländerung, dass es da auch nicht mehr automatisch die rote Karte gibt, weil um mich herum und übrigens ich auch, haben alle rot gefordert und dann bin ich dann, ich glaube, von dem Kollegen Chung darüber aufgeklärt worden, dass die Zeiten vorbei sind. Und er hätte wohl die gelbe Karte bekommen müssen, dadurch, dass er aber verletzt am Boden lag und da gefühlt 5 Minuten behandelt worden ist. Hat der Schiri das vergessen? Oder hat gesagt, okay, komm, der ist genug bestraft, was natürlich nicht sein darf. Wenn es nach Regeln geht, gibt es keinen genug bestraft oder der ist jetzt verletzt oder sowas. Regeln sind Regeln. Also es ist dann auch ein Versäumnis des Schiedsrichters. Er hätte wohl die gelbe Karte zeigen müssen. Ja. Aber gut, ist nicht passiert.
Alle sind Pokalsieger.
Ja, Sebastian, du sagst es, genau das. Und wir haben auch nochmal den Pokalsieg im Stadion schön gefeiert. Und in diesem Sinne machen wir Schluss für heute, oder?
Ja, lassen wir es. Und vielleicht, ja, nach Niederlagen redet, lässt sich auch nicht so schön reden wie nach Siegen. Also.
Wir haben jetzt Gott sei Dank die Länderspielpause.
Ja.
Da werden wir dann auch jetzt mal abhängig davon, wo du dann bist und wie deine Empfangbarkeit ist, nochmal eine Sendung machen. Vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Das Thema 50 plus 1 hat Bobic heute angerissen. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Sendung mal angehen. Ich habe noch einen Veranstaltungshinweis. Samstag, Länderspielpause, nicht für Eintracht-Fans. Gemeinsam mit dem Eintracht-Podcast treffen wir uns ab 15:30 Uhr im Eintracht-Museum, also Eintracht-Podcast und Eintracht-Fans TV, ich und der Dirk. Ja, stehen da Rede und Antwort und machen auch nochmal eine Museumsführung und danach noch kleine Party im Bahnhofsviertel. Wer Lust hat zu kommen, komme vorbei. 15:30 Uhr im Eintracht-Museum am kommenden Samstag. Ja, dann sage ich mal ciao. Nach Amerika?
Ja, tschüss. Mal sehen, ob ich, wo ich dann nächste Woche bin oder ob ich noch hier bin oder
Ja, genau.
an welche Küste ich dann bin, ja.
Vielleicht haben wir dann auch ein bisschen besseren Empfang. Heute war es ein bisschen grenzwertig. Ich hoffe, es geht trotzdem. Und ja, dann liebe Grüße und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Alle!